Garantie. Dann begrüße ich unsere Hörer wieder mal recht herzlich zu einer neuen Folge vom Magazin. Heute sind als Mitmoderatoren wieder dabei einerseits Poughkeepsie, auch aus der Schweiz.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und aus Deutschland, Tobi ist auch hier. Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend. Und am anderen Ende begrüße ich den Rico.
Vielen Dank, hallo. Und wir haben heute einen Gast, einen ganz geheimnisvollen Gast. Und darum sage ich vorerst nur, hallo Robert.
Hallo.
Wir werden noch ausführlich zu Robert kommen. Aber zuerst Feedbacks der letzten Folge. Es ging ja um den Service Podigy. Ben war hier und hat mit uns über den neuen Service gesprochen und das hat doch bei unseren Hörern einiges ausgelöst. Es ging da sowohl im Blog wie auch auf Twitter einige Diskussionen wurden da geführt. Unter anderem hat Mathieu von Podigy, das ist der Partner von Ben, also der Geschäftspartner von Ben, noch betont in einem Kommentar, dass eine selbstgehostete Lösung doch einiges ein Aufwand ist, der nicht zu unterschätzen ist. Damit hat er sicher recht und da gab es auch einige Kommentare von MC Dirk, Carlos und von Susanne Wiss, die das unterstützt haben. Wir unterstützen das natürlich auch. Es wäre natürlich eben sehr schön, wenn wir endlich mal einen Dienst hätten, der ja, für alle, die nicht so technisch versiert sind oder sich einfach auch nicht damit auseinandersetzen wollen, mit der ganzen Publishing-Geschichte, da einen einfachen Dienst zu haben. Also wir sind da sehr gespannt. Ich denke mir, so vor allem auch aus der Twitter-Diskussion kam heraus, dass doch einige Vorbehalte da sind von Podhostern, weil doch einige auch weniger gute Erfahrungen gemacht haben mit einigen Podhostern. Und da sind jetzt alle sehr gespannt, wie das Podigy lösen wird. Also, ja, wir hoffen, dass wir bald wieder etwas hören. In den letzten 2 Wochen habe ich nur gehört, dass sie einmal in Berlin in einem Biergarten waren. Ich wurde natürlich eifersüchtig. Dann hat Jan von Abends in der Kreativwirtschaft noch angemerkt, dass er es sehr gut finden würde, wenn Podigy auch einen eigenen Podcast machen würde, um eben auch diesen schmerzvollen Prozess, den wir bei jeder Folge durchmachen, nachempfinden können. Also da stimmen wir gar nicht zu. Einerseits, so schmerzhaft ist dieser Prozess auch nicht. Er ist mühsam, aber nicht schmerzhaft, finde ich, meine persönliche Meinung. Aber was ich noch viel weniger unterstütze, ist natürlich, dass Podigy einen eigenen Podcast macht. Und das natürlich einfach aus diesem Grund, ja, wenn die einen eigenen Podcast machen, dann kommen sie nicht zu uns. Und wir haben nicht mehr so gute Interviewpartner. Ich bin dagegen.
Du möchtest sagen, dass andere Interviewpartner nicht so gut sind?
Nee. Aber wir brauchen ja noch mehr. Also wir wollen ja noch irgendwo 500 Folgen mindestens hinter uns bringen. Und da brauchen wir natürlich auch zwischendrin vermehrt auch Leute und so weiter. Und mit Ben, das war sehr lustig. Und Mathieu, den wollen wir natürlich auch noch unbedingt hier haben. Und Also ich finde nicht, dass sie, nein, natürlich finde ich sehr gut, dass sie einen Podcast machen und Ben hat das natürlich auch angesagt. Und das ist auch sehr vernünftig. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann diesen Podcast vorstellen können. Dann gab es noch so ein Rumgeplänkel, sage ich dem mal, oder Nebenbemerkungen, die nicht speziell auf Podigy gemünzt waren, sondern eher ein bisschen Kritikpunkte an Podunion. Einerseits hat der Nachtzug zu Recht gemotzt, dass unser Flatter-Knopf ja nicht so optimal platziert ist. Das liegt daran, dass wir momentan ein Plugin benutzen, das das nicht optimal macht. Weil wir können das Standard-Plugin von Flatter nicht einbauen, weil das konkurrenziert mit einem anderen Plugin. Und dieses Plugin müssen wir zuerst ausbauen. Das hat wiederum, für das müssen wir das Design ein wenig ändern. Und da sind wir dran. Also es ist auf der Liste. Wir werden das tun. Wir werden das verbessern. Eindeutig, es kommt. Dann auch hat Nachtzug auch richtig gesagt bei unserer Kommentarfunktion. Wenn man da ins Feld geht, dann hat man einen weißen Hintergrund und eine hellgraue Schrift. Und ich habe mich sehr gefreut auf diesen Input, dass er das ungünstig findet. Aus dem Grund heraus, ich habe auch immer Mühe und ich dachte immer, es liegt an meinen Augen und dass ich alt werde. Und es freut mich unheimlich, dass das andere auch mühsam findet.
Dass andere auch alt werden.
Aber auch das ist auf unserer To-Do-Liste, eben wenn wir das Design jetzt, wo wir daran herumbasteln im Moment, wird das eine schwarze Schrift auf weißem Grund und die Schrift wird sogar größer. Ich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich es gut sehe. Und wenn ich es gut sehe, dann sehen es alle anderen garantiert auch gut. Also, wir arbeiten daran. Ja, wie lange das gehen wird, steht in den Sternen. Aber zu dem komme ich noch. Dann gleichzeitig, da wurde ich in Köln darauf angesprochen, da hat man mich gefragt, ja, was wir hier mit unseren ganzen Flatter-Millionen alles anstellen.
Wir haben gute Banken in der Schweiz.
Wir sind in der Schweiz und da geben wir keine Auskunft über so etwas.
Bankgeheimnis.
Wir verkaufen CDs, also bietet. Nee, ganz im Ernst, wir haben seit unserem Bestehen, das ist jetzt, ja, am 1. August war das ein Jahr, total 45 Euro ausgegeben. Und also wir machen einfach pro Monat 5 Euro, verflattern wir im Moment, also so diese Abo-Funktion. Und bis jetzt haben wir 20,70 Euro eingenommen. Also das heißt etwas über 20 Franken Defizit. Also von Einnahmen können wir mal grundsätzlich nicht reden. Aber die Frage ist natürlich auch, wen wir flattern. In Zwischenzeit ist das auch freigeschalten auf Flatter. Also wer auf Flatter geht und Portunion sucht, der sieht detailliert, wie viel Geld das wir einnehmen und ausgeben und wen wir flattern. Grundsätzlich funktioniert das so, wir flattern alle unsere Podcaster, also die, die bei uns registriert sind, also eine eigene Seite haben und zusätzlich noch alle Podcaster-Projekte. Also das sind diese Projekte, die wir extra rechts unten auf der Homepage platziert haben. Betonung auf rechts unten. Weil sie uns so wichtig sind. Und die werden von uns geflattert. Also wenn ihr uns flattert, flattern wir das Geld gleich weiter und legen da noch etwas drauf. Das wird weiterhin so gemacht, bis das monatliche Einkommen 5 Euro übersteigt. Und dann werden wir unser monatliches Budget von 5 Euro auch dementsprechend erhöhen. Also bei uns bleibt gar nichts liegen, sondern es geht einfach eins weiter.
Macht ja auch irgendwo Sinn.
Genau. Dann kam noch die Frage von Ralf. Er fragte, ob er den Podcast im Fokus aus seinem Podcatcher löschen kann. Schwierige Frage.
Wir sind dran.
Ja, aber wenn wir ehrlich sind, also wie jetzt behaupten wir das seit einem Jahr? Einerseits, das Konzept steht noch. Es finden alle, wenn wir darüber reden, hey, tolle Idee, mach doch. Wir hätten auch noch ganz viele andere Ideen für Podcasts, die wir unter PodUnion publizieren könnten. Ich denke mir, das einzige Problem ist, die Leute, die bis jetzt beteiligt sind, so, also aktiv beteiligt sind bei der PodUnion, die sind alle mehr als überlastet. Ja, und so braucht das alles seine Zeit. Wir möchten alle unbedingt, also für uns ist das Projekt noch nicht gestorben, auf keinen Fall. Also das wird weitergemacht, also im Fokus. Ich hoffe schwer, dass wir im Herbst das angehen können und da wirklich auch etwas rauskonstruieren können. Es hat auch damit zu tun, dass wir beide Podcasts, die momentan live sind, auch konzeptionell ein bisschen leicht verändern. Und das ist nicht etwa, ich weiß, schon seit 4-5 Folgen reden wir darüber und es ist noch nicht spruchreif, aber das kommt, das kommt. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, wen das stört, dass im Fokus noch nicht online ist. Es hindert euch absolut niemand daran
zu starten.
Ja, wir werden das absolut unterstützen und auch promoten und euch motivieren und alles tun, dass das erfolgreich wird. Also wer Lust hat, schreit.
Gut, deswegen bin ich jetzt ganz...
Ich wollte sagen, am Mikrofon...
Jetzt dachte ich schon, jetzt findet jemand hier, ich will doch schon lange und sowieso sagst du das nie früher.
Ja, der Wille ist da, das hast du ja eben schon betont, aber wie gesagt, die Zeit.
Der Wille wurde auch schon mehrfach bekannt gegeben.
Gut, dann kommen wir zu unserem Gast. Robert, auch bekannt unter Kato.
Hallo.
Wer bist du eigentlich?
Schwierige Frage. Nächste Frage.
Okay, was machst du eigentlich? Vielleicht hilft das mehr.
Wenn ich nicht gerade an meinem Webprojekt arbeite oder arbeite, um Geld zu verdienen, bin ich meistens auf dem Wasser zu finden. Also ich segle sehr viel.
Ja, also wenn ich jetzt sage, ich segle sehr viel, da stelle ich mir als so Schweizer, der irgendwo so, ja, also wir haben auch ein paar Seen, aber damit hat sich's ja. Als ich natürlich dein Bild sah, das wir übrigens in den Shownotes drin haben, fand ich, naja, also ich verstehe etwas ganz anderes unter Segeln. Das ist schon...
Naja, ich würde sagen, die Version, die Spaß macht.
Okay. Also jetzt vielleicht für unsere Hörer, die jetzt nicht gerade die Shownotes vor sich haben. Das Ding nennt man einen Katamaran, stimmt das?
Ja.
Okay. Irgendwie, als ich mir so die Seiten, die Links, die du da geschickt hast, angeschaut habe, da stand auch noch Top Cat drin. Ist das eine Firma oder ist das ein Typ von Katamaran oder was ist das?
Beides. Also das ist eigentlich erstmal die Herstellerfirma und die nennen ihre Produkte halt auch Top Cat. Also die gibt's noch in verschiedenen Größen, K1, K2, K3.
Aber das unterscheidet sich grundsätzlich nicht zu einem Katamaran?
Nö, das ist ein Typ von Katamaran, ein Hersteller.
Also wenn ich das einfach auf dem Bild ansehe, normalerweise, wenn ich Katamarans höre, die haben wir hier ja auch auf unseren Seen, dann sind das eben so zwei Balken mit einem Tuch drauf, sehr klein, sieht unheimlich unbequem aus und da stehen ein paar Leute drauf und langweilen sich zu Tode, weil wir keinen Wind haben.
Ja.
Und jetzt, wenn ich dein Bild anschaue, sieht das ganz anders aus.
Das liegt daran, dass wir nicht auf einem Schweizer Binnensee segeln, sondern auf der Ostsee. Und da ist halt einfach ein bisschen mehr Wind und da liegt man dann nicht rum und sonstig einfach, was auf so einem Katamaran übrigens viel bequemer ist als auf vielen anderen Booten, sondern fährt halt mal ein bisschen schneller durch die Gegend.
Rein, dass ich mir das vorstellen kann, also du sagst, es ist schneller als ein normales Segelboot.
Ja.
Also normal, klassisches. Kannst du mir das so irgendwie, jetzt komm bitte nicht mit Knoten, ich habe keine Ahnung, wie schnell das ein Knoten ist, aber so kannst du mir irgendwie so Geschwindigkeitsdifferenz, dass ich mir, weißt du?
Ja, ich könnte jetzt Knotenangaben sagen, in der Tat, aber ich denke mal so irgendwas bei 20, 25 km/h kann man da durchaus locker mit erreichen.
Das hört, in einem Katamaran.
Ja, das hört sich jetzt für so Landratten nicht schnell an, aber auf dem Wasser ist das schon fix.
Ist schon ziemlich schnell. Wie schnell ist denn so im Schnitt etwa ein normales Segelboot?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Fahre ich zu selten und mache dann auch keine Geschwindigkeitsmessung darauf.
Okay. Und wenn ich das so ansehe, muss man auch noch schwindelfrei sein.
Es hilft, ja. Aber man kann die Boote durchaus auch bei dem gleichen Wind so fahren, dass die einfach flach auf dem Wasser sitzen und man da bequem sitzt und nicht da im zweiten Stockwerk außerhalb hängt.
Aber das kann ja jeder. Also macht man es ein bisschen dramatischer.
Naja, es ist schon so die effizientere Art, sich fortzubewegen.
Ist das, wenn ich so fragen darf, Alinki-mäßig? Ist das das Gleiche?
Das gleiche Prinzip, bloß ein paar Nummern kleiner.
Also Alinki ist kleiner oder eures?
Unseres. Also das Schiff, das man da sieht, das ist 18 Fuß lang. Keine Ahnung, wie lang das in Metern ist. Also irgendwie 5, 6 Meter, glaube ich. Wenn ich mich nicht völlig vertue. Kann man bequem mit, naja, wenn man es nicht weit trägt, mit 4 Leuten. Wenn man es halt irgendwie 20 Meter über den Strand tragen muss, dann sollte man da irgendwie 8 Leute dran haben. Dann geht das auf jeden Fall. Und ja.
5,4 Meter sind es übrigens.
Gut geschätzt.
18 Fuß, ja.
Hat das mit der Länge eines Katamarans, hat das auch etwas mit der Geschwindigkeit zu tun?
Nicht direkt. Die längeren, die sind dann generell auch ein Stück breiter und haben ein bisschen höheren Mast, ein bisschen mehr Segel. Und mit mehr Segel hat man natürlich dann auch wieder mehr Geschwindigkeit.
Das heißt, mit so einer Alinki kann man quer übers Meer und mit so einem Topcat ist man eher in Küstennähe.
Ja, oder auch auf Binnenseen geht das auch durchaus auch.
Also auf unserem Zürichsee würde das eigentlich auch funktionieren, wenn wir Wind hätten.
Genau.
muss nur ins Bündnerland gehen, St. Moritz, das hat viel Wind. Gut, der See ist um einiges kleiner als der Zürichsee.
Ja, also wenn du dort anfängst, bist du irgendwo.
Nee. Der Wind also, würde aber stimmen.
Da bin ich jetzt schon mehrfach herumgelaufen, also so groß ist das Ding nicht. Ja, sieht sehr spannend aus, würde mich eigentlich da mal reizen. Aber so als Gast kann man da nicht wirklich drauf sein, weil ja, da musst du dich eben auch so wirklich so auf die Seite reinhängen, oder?
Naja, es kommt drauf an, wenn da jemand am Steuer sitzt, der das kann und beherrscht, dann kann man da eigentlich auch bei nicht allzu viel Wind jemanden vorne hinstellen, der da nicht so viel Ahnung von hat. Also es geht auch.
Das heißt nicht so viel Ahnung, also auch ein Landei.
Ja, wenn der halbwegs orientiert auf dem Schiff ist und nicht panisch da von einer Ecke zur anderen springt, dann geht das auch, ja.
Also ich weiß, dass Bug und Heck ist, aber mehr weiß ich auch nicht.
Man kann dich ja in der Mitte festbinden am Masten, dann passiert nichts.
Ah, so wie die Piraten so früher und so. Ja.
Ein Meuterer.
Sieht spannend aus und so was ich gehört habe, bist du ja gleich auf dem Absprung. Wohin geht's?
Einfach nur ans Steinhuder Meer, das ist der Binnenteich hier in der Nähe und dann übers Wochenende da wieder segeln.
Machst du das wettkampfmäßig oder rein spaßhalber?
Eigentlich größtenteils spaßhalber. Also nehm auch so an 1 bis 2 Regatten am Meer teil, aber das ist nicht so, dass ich da irgendwelche Chancen hätte. Das ist einfach auch nur zum Spaß. Da segelt man halt nochmal intensiver, als wenn man so alleine auf den Teich fährt.
Aber die sind dann eher auf dem Meer oder sind die auch auf kleineren Gewässern?
Die sind durchaus auch auf kleineren Binnengewässern unterwegs.
Gut, aber dann sind es nicht irgendwie extrem viele Boote, oder stelle ich mir deine Definition von kleinem Gewässer kleiner vor als du?
Also auf dem Müggelsee sind zum Beispiel... Ich hoffe zumindest, dass der Müggelsee war, Regatten, und da sind so Starterfelder von ungefähr 10 Booten von dieser Bootsklasse.
Ah, ja, spannend. Ich würde, glaube ich, seekrank werden.
Kann passieren, ja.
Wenn du nicht auf dem Wasser herumrast, was machst du dann?
Ja, da muss ich leider auch Geld verdienen.
Tja, schön, dass es dir nicht anders geht als uns.
Und zwar habe ich da einen Job im Bereich der numerischen Mechanik.
Der was?
Numerische Mechanik.
Okay. Sagst du das auch, jetzt kann ich nicht Landei sagen, Dummi oder sonst irgendwie, dass ich das auch verstehe. Was für eine Mechanik?
Also das Beispiel, was ich immer erzähle, was garantiert jeder schon mal gesehen hat, ist so ein schönes, buntes Modell von einem Auto, was von lustigen Gitterlinien überzogen ist und dann halt so filmmäßig gegen so eine Wand gefahren wird. Der sowas schon mal irgendwo gesehen.
Ja, also um zu testen, was passiert, wenn es eben einen Zusammenstoß gibt, ob da die Sollbruchstellen auch da sind, wo sie sollen. Oder was ist das Ziel?
Ja, unter anderem. Also da kann man halt nicht nur, ist halt eine ziemlich universelle Methode, womit man am Computer alle möglichen physikalischen Dinge simulieren kann. Einfach, damit man sich die realen Versuche spart. Es reicht irgendwie von irgendwelchen Strömungssimulationen bis zu, ja, Reifen ist immer noch ein größeres Thema, wo man halt einfach guckt, wie sind die Rollwiderstände, wie kann man die Konstruktionen optimieren, oder auch eine Biomedizintechnik, Hüftprothesen, wie halten die, wie baut sich da Knochen um, das kann man damit alles simulieren.
Ihr bearbeitet im Prinzip alles, bevor eigentlich dann die Leute anfangen, das erste Modell zu bauen.
Ja.
Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Also ich denke mir, das war so ein ziemlicher Trend in den letzten Jahren. Einfach auch aus Kostengründen, dass man mehr computerunterstützte Simulationen und so weiter macht, oder?
Ja, also das...
Also das ist so richtig am Aufkommen im Moment.
Ja, es wird definitiv immer mehr, weil die Werkzeuge da immer besser werden. Die Software kann halt immer mehr rechnen. Es ist weniger aufwendig, damit was zu rechnen, und demzufolge wird es auch öfter benutzt.
Wo sind dann die Grenzen von solchen Simulationen, und also wo muss man ganz klar sagen, hey, ab hier geht nur noch Modell?
Naja, man braucht generell eigentlich zu jeder Simulation mindestens einmal einen Versuch, um einfach zu gucken, ist das, was ich da mir zusammenprogrammiert habe, überhaupt mit der Realität irgendwie vereinbar, oder habe ich da irgendwas ganz anderes simuliert? Also ganz ohne Versuche geht's da nicht. Und ansonsten sind die Grenzen bei der Größe der Rechner, die man so zur Verfügung hat.
Die sind so ziemlich endlos groß.
Ja, also mehr Geld, größere Rechner, größere Dinge, die man irgendwie simulieren kann.
Also Dummies sterben noch nicht aus?
Nee, auf keinen Fall.
Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Automodell macht, da wird einmal dann wirklich eins zerschossen und ihr kontrolliert dann, im Prinzip ist das jetzt genauso passiert, wie ihr das vorher im Computer gerechnet habt und schließt nachher daraus, dass alle anderen Simulationen, die ihr gemacht habt, wahrscheinlich auch so funktioniert.
So eine Art. Also an kompletten Autos arbeite ich jetzt nicht. Ich arbeite jetzt so an Gummieigenschaften, also welche Reibwerte haben die und so weiter. Und da werden halt so eine Reihe von Reibversuchen gemacht. Also einfach mal so einen Gummiblock nehmen und über verschiedene Untergründe ziehen. Und dann kriegt man halt Reibwerte raus, die halt von der Geschwindigkeit, der Temperatur, dem Druck und was weiß ich auch immer abhängen. Und die kann man dann halt mit entsprechenden Simulationen vergleichen. Und wenn man da halt so sieht, das stimmt ungefähr überein, dann kann man halt auch noch weitere Sachen simulieren, die halt nicht experimentell ermittelt wurden oder das in komplexeren Zusammenhängen verwenden.
Und das ist jetzt Reifengeschichten. Ist das reine Forschung oder geht das in Richtung jetzt konkrete Anwendung, dass ihr, was weiß ich, einen neuen Winterreifen entwickelt?
Also ich bin momentan nur in der Forschung.
Ja, ist dann sicher ein sehr interessantes, spannendes Gebiet, also sehr viel mit 3D-Technik und so weiter zu tun. Also sehr visuell.
Nein, eigentlich nicht. Also das Visuelle ist der einfachste Part. Also es ist sehr mathematiklastig, die ganzen Gleichungen dahinter und auch programmiertechnisch, informatikmäßig halbwegs anspruchsvoll, das effizient dann zu programmieren.
Also wenn wir jetzt unseren Hörern auch noch sagen, dass du nicht podcastest, sind sie total verwirrt. Weil wenn ich dann noch dazu sage, dass du gleichzeitig in der Podcast-Szene unheimlich berühmt bist.
Bin ich das?
Oh doch, also ich glaube, es kennt dich jeder. Das weiß ich auch noch nicht so lange, dass du Robert heißt oder Kato heißt. Aber ja, dein Projekt ist ja sehr bekannt. Also da eh schon die meisten jetzt die Shownotes gelesen haben, wissen sie eh schon, dass es um Xenim sich dreht. Aber bevor wir detailliert auf Xenim kommen, wie kommst du als Mathematiker oder mathematisch orientierter Mensch, der auf dem Meer herumsegelt mit einem Katamaran, auf die bescheuerte Idee, sich mit Podcasting auseinanderzusetzen?
Also eigentlich kam ja das Podcasting oder das Streaming vor dem Segeln und auch bevor ich irgendwie studiert habe in diese Richtung.
Aber wie bist du dann ursprünglich dazu gekommen?
Also ganz ursprünglich habe ich einfach mal nur Chaosradio gehört.
Oh, oh. Wie so viele.
Ja, und das weiß ich gar nicht, wann das genau so war. Wahrscheinlich irgendwie im Bereich von 2004, 2005. Jedenfalls habe ich in einem Gebiet gewohnt, wo man Fritz, also der Radiosender, wo Chaosradio gesendet wird, nur so mäßig gut im normalen Radio empfangen konnte. Internet hatte ich damals auch schon, aber das kleine Problem war, dass Radio Fritz dort nur einen Real Media Stream angeboten hat. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die dafür auch nur ungefähr 50 Plätze, also Platz für 50 Hörer. Und wenn da so eine Sendung für technikaffine Leute wie das Chaos Radio kommt, waren die natürlich irgendwie ziemlich fix belegt und ja, man stand doof da.
Und zu dieser Zeit wurde das noch nicht als Podcast rausgegeben?
Doch, wahrscheinlich schon.
Ja, aber man will ja live dabei sein.
Das muss ja schon vor 15 Jahren ungefähr gewesen sein, wo die noch mit dem Real Player gearbeitet haben. Also es muss schon, also.
Das ist nicht so lange her.
Echt? Ich dachte, das ist schon so lange her.
Nee, nee. Jedenfalls gab es dann, um dieses Problem zu lösen, haben sich dann einige Hörer aufgemacht und das Radiosignal vom Satelliten abgegriffen und einen MP3-Stream umkodiert und selber über eigene Icecasts dann Streams ins Internet gestellt. Und da kam ich dann irgendwann dazu. Die Situation war so, dass es da irgendwie so 4-5 verschiedene Icecast-Server gab. Jedes Mal sich auch die Streaming-URL geändert hat. Also die hieß dann irgendwie Chaos Radio 96 und die nächste hieß dann Chaos Radio 97.mp3 und so weiter. Da gab es dann mal die Idee, das ein bisschen benutzerfreundlicher zu machen und das zu zentralisieren. Und da ist das dann irgendwie bei mir hängen geblieben, dass das dann auf meinem Server lief.
Es ist bei dir aber nicht so, dass du auch aus dieser Ecke kommst, Tim hat gemotzt und darum
nö,
hab ich angefangen, weil das zieht sich bei uns so langsam durch. Sagst du bei uns jeder Gast, ja, Tim hat und darum und so weiter. Jetzt dachte ich auch so, weil Chaos Radio und Tim da, und so. Das ist bei dir nicht so. Er hat nicht gemotzt, du warst schneller.
Da noch nicht, das kommen wir später zu.
Du meinst, er hat erst angefangen zu motzen, als du schon angefangen hast, deshalb schlecht.
Ja. Naja, jedenfalls hatten wir dann irgendwann, oder gab es dann halt irgendwann eine Webseite, auf der alle Icecasts, die halt das Chaos Radio mit übertragen haben, automatisch eingetragen wurden und eine zentrale URL, wie es die halt immer noch gibt, die halt auf die einzelnen Icecasts die Hörer verteilt haben. Und das war so der Ursprung von dem ganzen Ding.
Okay, aber bevor wir jetzt detailliert nachher noch drauf kommen, wie das Ganze nachher zu Xenim wurde, du hast gesagt, du wolltest das live hören, also so das zeitsouveräne Hören von Podcasts ist nicht dein Ding.
Nein, also ganz einfach aus dem Grund, weil ich da nicht so richtig Zeit für habe. Also mein Arbeitsweg habe ich schon immer mit dem Fahrrad zurückgelegt, das war nie länger als eine Viertelstunde und Straßenverkehr und irgendwie Stöpsel im Ohr, das kommt meistens nicht so gut. Und ansonsten, ja, hatte ich eigentlich auch nie so die Pausen, wo ich nur was hören kann und nie was anderes machen kann.
Und Hausarbeit ist nicht dein Ding? Also sonst sagen ja immer so alle beim Staubsaugen und so weiter, hören sie Podcast.
Nee, mein Zimmer ist noch nicht so riesig oder meine Villa, dass ich da irgendwie Stunden drin verbringen kann zum Staubsaugen.
Aber dann gibt's ja noch die vierte Möglichkeit, nämlich so vor dem Einschlafen.
Ja, meistens ist der Tag so ausgefüllt, dass ich dann ganz von alleine einschlafe.
Das Bett, zack, ja. Aus. Naja, ich sehe das Problem. Okay. Also wir brauchen unbedingt einen Podcast, der irgendwo auch während der hochkonzentrierten Arbeit gehört werden kann, dass wir dich auch zu der Hörerschaft bringen.
Ja. Das klappt aber, glaube ich, nicht.
Lass mich doch träumen.
Das ist ja das Schöne an Podcasts, dass das halt meistens, dass da schon meistens um handfeste Inhalte geht und nicht das Standard-Frühstücksradio mit Dudelfunk ist, wo man halt das Hören schon auslassen kann.
Jetzt gibt es ja auch einige Podcaster, die auch keine Podcasts hören. Habe ich jetzt gerade wieder festgestellt, die sind relativ breit verstreut, also da gibt's viele davon. Also das heißt ja, man muss nicht Podcasts hören, um Podcasts produzieren zu können. Und gerade wenn ich denke, also wir haben vorher über deine Katamaran-Geschichte geredet, wie auch über deinen Beruf, also das wären ja zwei Themen, die wären toll für einen Podcast. Wieso produzierst du nicht?
Ja, weil ich einfach mit meinen Hobbys und Arbeit schon eigentlich der Tag dann gelaufen ist. Werden wir sicher später schon noch zu kommen, dass ich eigentlich für Xenim schon nicht genug Zeit habe momentan und da werde ich einen Teufel tun und mir noch mehr Zeit ans Bein binden.
Ach, heute mit diesen handlichen Geräten, die hat man ja einfach in der Tasche und Kopfhörer rund und dann quatscht man so Selbstgespräche und nimmt das permanent auf. Also das kann man während dem Arbeiten machen.
Nicht so mein Ding, glaube ich.
Du merkst, ich versuche alle irgendwie zum Podcasten zu bringen oder zum Hören, aber klingt mir bei dir nicht.
Du kannst die Brechstange wieder einpacken, Rico.
Ja. Du bist ja auch sehr vertreten in der Podcast-Szene, also sind da ja jetzt im Moment einige Projekte am Laufen und die Podcast-Szene bewegt sich ja im Moment sehr heftig. Also ganz unter uns, wir haben ja keine Hörer, uns hört ja sowieso niemand zu, darum kannst du ganz ehrlich sein, Podcaster sind ja so alles ein bisschen Dieven. Schwierige Leute und so weiter. Was nervt dich eigentlich an den Podcastern?
Ja, da muss ich jetzt mal gut überlegen.
Es hört niemand zu, also du kannst da problemlos etwas, keine Sache.
Ja, eigentlich, was mich wirklich nervt, ist, dass ich eigentlich vor der Sendung oder bevor es wirklich gebraucht wird, nicht mit einem Thema beschäftigt wird. Und dann, wenn irgendwas schief geht, dann muss das möglichst sofort und gleich repariert oder gefixt werden.
Also du redest jetzt von der Technik und nicht von der redaktionellen Vorbereitung.
Ja, genau.
Ist natürlich beim Live ein bisschen aufwendiger. Aus meinem Winkel bewegt sich ja die Podcaster-Welt sehr intensiv. Also ich bin auch so 2005, 2006 eingestiegen und da war zwar am Anfang ein Hype und viel geredet und bla bla, aber rausgekommen ist gar nichts. dann ist das ziemlich abgeflaut und jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass momentan unheimlich viel läuft. Also auf x verschiedene Projekte, es dauern neue Podcaster auf, die neue Ideen haben und. Also da läuft sehr viel. Dann gibt es ja auch eben wie Podlove und die ganze Geschichte, die mit den ganzen Verzeichnissen und Hörsuppe und so weiter, es ist auch da sehr viel zu tun. Also empfindest du das auch so, dass momentan die Podcast-Szene sehr im Umbruch ist? Und wenn ja, was denkst du, sind für dich so die herausragenden Geschichten oder die wichtigen Geschichten?
Also das sehe ich durchaus auch so, dass da in den letzten 1-2 Jahren wesentlich mehr passiert als vorher. Dass immer mehr Podcasts werden, den Eindruck hatte ich vorher auch schon. Aber in letzter Zeit sprießen halt noch mehr Projekte, so drumrum nenne ich das mal, heraus. Also so wie das Real-Life-Radio oder die Shownotes oder halt die Podlove-Initiative oder die Hörsuppe oder die Pod-WG. Also das sind so die Sachen, die ich am meisten mitbekomme.
Was denkst du, wird die Podcast-Szene, in welche Richtung geht das? Sind wir nach wie vor in der Nische, zwar gut durchorganisiert in Zwischenzeit, mit vielen Tools, aber immer noch Nische, oder denkst du, wird das wirklich etwas Breiteres?
Bin da mal Realist, denke schon, dass das noch eine ganze Zeit lang in der Nische bleiben wird. Das sieht man auch so an den, an der Resonanz, an Webseitenabrufzahlen und so weiter, das wird nicht signifikant mehr, immer noch Nische.
Was ist denn nach deiner Meinung, was könnte man noch tun, um aus der Nische rauszukommen, was nicht vielleicht schon ohnehin getan wird? Also was ist noch eine spontane Idee, die vielleicht noch nicht umgesetzt worden ist, aber die du noch im Hinterkopf hast, um aus der Nische rauszukommen, also um jetzt um die kritische Masse zu erreichen?
Fertige Ideen dafür im Hinterkopf habe ich jetzt nicht, aber
Okay, war auch eine gemeine Frage. Ich gebe es zu.
Ja.
Es hätte ja sein können, dass da irgendwo was im Hinterkopf schlummert und dass vielleicht die Idee an jemand anderes weitergereicht wird und umgesetzt wird sozusagen. Aber
ja, man müsste sich, wenn man das wirklich will, halt an die dahin wenden, wo es eh schon viele Konsumenten, sage ich mal, gibt. Also an die etablierten Zeitungen, Medienhäuser, was weiß ich was. Also über Kooperation damit, denke ich mal, kann man wesentlich mehr Leute abfassen. Aber das ist halt, weiß ich nicht, inwiefern da von der anderen Seite Interesse besteht und ob man das selber auch will.
Ja gut, kommen wir mal ein bisschen zu Xenim. Jetzt seit Köln bin ich ja geheilt davon, dass ich davon ausgehen kann, dass alle immer wissen, um was es geht. Darum zuerst mal die Frage an dich. Kannst du das mal kurz erklären für alle, die Xenim nicht kennen? Was ist Xenim? Was macht Xenim eigentlich?
Xenim bietet einen Dienst, um die Aufzeichnung seiner Podcasts auch live ins Internet zu senden. Damit kann man dann die Podcast-Hörer auch direkt live zuhören und dann über Chats oder Twitter, App.net, was weiß ich, was direkt Feedback geben und so die ganze Sendung ein bisschen interaktiver gestalten. Also wir haben halt ein System, womit wir den Stream nicht nur von einem Server ausliefern, sondern von mehreren Servern. Das heißt, das läuft im Normalfall ziemlich stabil. Außerdem wird alles, was wir senden, automatisch auch mit aufgezeichnet. Das hat schon, ich habe da jetzt keine Statistiken zu, aber das wäre schon eine größere Zahl von Podcasts, die damit gerettet wurden, weil der Podcaster wieder mal seine lokale Aufnahmetechnik nicht ganz im Griff hatte oder der Schalter oder ein Programm doch nicht so lief, wie das gedacht war.
Mumble.
Gesundheit.
Entschuldigung.
Was haben wir noch so? Die Webseite, wo man halt auch ankündigen kann, wann man denn demnächst wieder live sendet. Hat natürlich die Statistik, wie viele Hörer man gerade hat auf dem Stream. Ja, viel mehr fällt mir gerade nicht ein. Es gibt bestimmt auch noch mehr. Ah ja, es gibt seit einiger Zeit auch eine App fürs iPhone und seit nicht ganz so lange auch eine App fürs Android. Die bietet halt auch Benachrichtigungen. Also das Handy fiept oder vibriert mal kurz, wenn ein Podcast anfängt zu streamen. Und über die App kann man halt auch dann den Livestream direkt hören.
Ja, und vor allem über eure App auch, also mit einem guten Durchsatz, weil erst seit dieser App schaffe ich es auch, wenn ich unterwegs bin oder sowas, problemlos live mitzuhören. was vorher absolut unmöglich war. Das finde ich sehr gut. Weil normalerweise haben dann früher die meisten über irgendeinen eigenen Icecast-Server gesendet und haben das immer so mit möglichst hoher Qualität rübergeschoben. Und unterwegs funktioniert das natürlich nicht. Und das funktioniert so massiv besser. Habe ich wenigstens den Eindruck.
Ja, ist auch so. Der Dan, der auch die App gebaut hat, der kodiert den ganzen den Stream, der über die Icecast-Server gesendet wird, nochmal um in so ein Apple-eigenes Broadcasting-Format. Und da stehen dann meistens 3 Bitraten zur Verfügung, unter anderem halt auch eine mit sehr wenig Bandbreitenbedarf, sodass es dann halt auch besser mit mobilen Netzen funktioniert.
Du sagtest, da stehen mehrere Server. Wie viele Server stehen da bei euch so rum, die diese Dienste quasi managen und das Ganze handhaben?
Die letztendlich Streams an Hörer ausliefern, das habe ich gerade gezählt, sind 9 Icecasts. Dann ist da noch ein zentraler Server, der halt die Webseite anbietet und das Ganze ein bisschen organisiert. Und ich glaube, der Dan hat auch noch einen Server, wo er die halt umkodiert und die ganzen Benachrichtigungen an die Apps schickt und so weiter.
Wie hat das Ganze denn angefangen? Also du hast vorher gesagt, ihr habt den CRE versucht, ja, live zu bringen und da haben eben verschiedene ihre Icecast-Server angeboten und ja, die haben halt verschiedenen Leuten gehört und. Wie ist es dann irgendwie zu Xenim gekommen? Also
ja, da kam dann der Punkt, wo wir eben schon waren. Tim hat angefragt, ob er nicht auch mal seinen Podcast darüber senden könnte.
Doch.
Ja, klar. Das war dann zunächst einmal MobileMax. Das ganz alte System basiert auch auf der Annahme, dass es im Prinzip bloß einen Stream zur gleichen Zeit gibt. Das funktionierte ziemlich lange ziemlich gut, weil Tim ja Chaos Radio betreut hat und MobileMax, also konnte er nicht gleichzeitig senden. Dann hat er aber irgendwann die Moderation vom Chaos Radio abgegeben und irgendwann stand ich eines Mittwochabends da und Tim wollte senden und Chaos Radio lief. Da ließ sich dann für diesen einen Fall ziemlich schnell irgendwas frickeln. Danach habe ich das System dann angefangen komplett umzuschreiben, dass da auch mehrere Streams parallel gehandhabt wurden. Und das bildete dann so den Grundstock des Systems, wie es eigentlich auch jetzt noch verwendet wird. Dann kam halt der Reihe nach immer mehr Podcasts dazu. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge und wer dann da als nächstes kam, genau.
Wie seid ihr denn auf den Namen Xenim gekommen? Woher kommt dieser Name?
Das war, als ich mir irgendwann mal einen eigenen V-Server geholt habe und halt noch irgendeine Domain brauchte, damit ich den auch vernünftig ansprechen kann und wo ich meine Homepage ablegen kann und so weiter. Und die habe ich dann halt auch einfach verwendet, oder eine Subdomain von dieser Domain habe ich dann halt einfach verwendet, um das Streaming-Zeug da auch auszuliefern. Der Name entstand halt einfach, sollte möglichst kurz sein, sollte sich halbwegs aussprechen lassen und natürlich noch eine freie .de-Domain haben.
Wer steht alles hinter Xenim? Also wie viele Leute sind das?
Also diese Server, die Streams letztendlich an die Hörer ausliefern, die werden meistens von Privatpersonen sozusagen gesponsert. Also die haben sich selber einen fetten Root-Server gemietet, weil die den für irgendwie Webseiten oder viel Rechenpower oder was weiß ich was brauchen. Diese Root-Server-Pakete haben meistens irrsinnig hohen Traffic, inklusiv Kontingente, die man so als Normalmensch mit, wenn man keine riesen Webseite hat, eigentlich nie aufbrauchen kann. Dieses Traffic-Inklusiv-Volumen stellen die halt quasi dem Xenim-Projekt zur Verfügung. Und da sind es, habe ich jetzt gerade keine genauen Zahlen, aber halt auch so um die 10 Leute, die da halt ihren Server zur Verfügung stellen. Dann gibt es halt mich, der das meiste programmiert, die zentralen Dienste, die Webseite zur Verfügung stellt und das alles koordiniert. Gibt es nur noch den Dan, der die App betreut und weiterentwickelt. Und ansonsten war es das, glaube ich, eigentlich schon.
Und jetzt wird der Dienst etwa, was sind das? Eine Riesenliste, was sind das? 50, 60, mehr Podcasts?
Ich habe eben nur mal durchgezählt. Also total an Sendungen habe ich 74 in der Datenbank. Davon haben 60 auch mindestens eine Folge veröffentlicht.
Okay.
Ich habe jetzt.
Und ist da noch Luft nach oben? Also könnt ihr noch skalieren oder seid ihr jetzt am Limit?
Technisch geht da sicher noch einiges. Also das wirkliche Limit ist ja die Anzahl der gleichzeitigen Hörer oder auch Sender. Und das habe ich eigentlich noch nicht erlebt, dass da mehr als 3 Podcasts gleichzeitig an einem Abend senden. Also und das ist meistens halt bloß irgendwie alle 2-3 Wochen, einen Abend in der Woche. Also wenn man das gut verteilt, dann ist da technisch noch einiges drin. Aber administrativ ist das ja schon im oberen Bereich, weil ja jeder Podcast da ja auch erstmal nochmal erklärt haben will, wie funktioniert das und hier bei mir geht dieses und jenes nicht oder da taucht in der Software noch dieser und jener Bug auf, den man dann zumindest mal als Administrator schnell umschiffen muss oder erklären muss und im Idealfall auch irgendwann behebt. Und da ist dann irgendwann meine oder unsere Zeit dann der begrenzende Faktor.
Aber ich bekomme jetzt keine Sendezeit zugewiesen. Also wenn ich jetzt bei euch einen Sendeplatz hätte und ich habe einen Sendeslot, dann kann ich das selbst entscheiden, wann ich senden möchte.
Genau, also da machen wir überhaupt keine Vorgaben. Also bisher lief es eigentlich so, dass da nichts irgendwie in Gefahr war, wenn da plötzlich anfangen alle am Donnerstagabend um 20 Uhr zu senden, dann müssen wir uns da sicherlich nochmal was überlegen, aber das ist halt bisher nicht der Fall.
Mhm. Du hast gesagt, die Server werden euch zur Verfügung gestellt, also die großen. Wie ist das sonst von Kosten her? Das kostet sicherlich, ohne eure Arbeit jetzt mal zu rechnen, das ist ja meist unbezifferbar. Kommt sicherlich eines zusammen, was das kostet, oder?
Ja, sicherlich, aber ich habe da echt, ehrlich gesagt, keinen Überblick, was die einzelnen Leute dafür ihre Server bezahlen. Mhm. Kann ich leider nichts zu sagen.
Ja, aber von deiner Seite her, sind das Server, die du sowieso brauchst, oder?
Ich habe jetzt einen Server, den ich mehr oder weniger nur dafür verwende. Und ja, das sind irgendwie 40 Euro im Monat. Das ist verkraftbar.
Kostet das den Podcaster was?
Also wie ich das ja vorher schon erklärt habe, kriegen wir auch die Server von mehr oder weniger Hörern auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Und in dem Sinne haben wir da keine wirklich richtigen Ausgaben. Also brauchen wir da auch erstmal keine Einnahmen, weil damit haben wir dann das Thema Geld dann aus dem Projekt total ausgespart und sparen uns jede Menge Stress. Und demzufolge kostet das auch die Podcaster rein gar nichts.
Du hast vorher gesagt, es kommen eigentlich nur noch Podcasts in Frage, die sehr viel Erfahrung haben, dass ihr keinen Support leisten müsst, die möglichst eine verrückte Zeit haben, also morgens um 4 senden und möglichst keine Zuhörer haben. Ist das richtig so?
Nein, das ist nicht ganz richtig so, weil Zuhörer wollen wir natürlich haben, weil so wie das System momentan gestaltet ist, erzeugt ein Stream, sobald er läuft, auch zwischen den Servern halt an einiges für Last. Einfach dadurch, weil zwischen dem Master-Server und den Relay-Servern, von denen die Hörer halt den Stream abrufen, ständig die Audiodaten weitergereicht werden, auch wenn keiner zuhört. Es ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man halt diese kostenlos zur Verfügung gestellte Bandbreite so etwas, sagen wir mal, verschwendet, was auch keiner hört. Also Podcasts, die Hörer haben, sehen wir durchaus lieber als Podcasts, die keine Hörer haben.
In der Podcast-Szene geht ja so ein bisschen das Gerücht herum, dass es ja schon fast ein Ritterschlag ist, von euch aufgenommen zu werden. Darum einfach mal die Frage, wer nehmt ihr auf und wer nicht?
Ha, schwierige Frage. Natürlich versuchen wir, da Leute aufzunehmen, die nicht erst ihre erste Podcast-Folge produzieren und sofort live senden wollen, sondern halt, die sich schon mal über ein paar Folgen mit der Technik und wie mache ich so einen Podcast vertraut gemacht haben und wo man sich auch halbwegs sicher sein kann, dass sie das nicht in einem Monat wieder aufhören. Weil da ist einfach der Anfangs-Support-Aufwand uns zu hoch. Und natürlich besteht bei Leuten, die das bisschen länger schon machen und die haben sich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr zurechtgeruckelt, haben die auch ein bisschen höheres Sendeniveau. Und also produzieren auch bessere Sendungen. Das ist natürlich immer gut zu haben. Ja, und dann zählt natürlich auch, was uns mehr oder weniger gefällt. Also die Leute, die die Server stellen, machen das ja auch, um Podcasts zu unterstützen, die ihnen gefallen oder die sie selber hören. Und demzufolge gibt's da halt auch thematische Einschränkung, wie wir das halt...
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was gefällt euch und was nicht? Schwierig, wenn man die Leute nicht kennt, da können wir sie ja nicht mal bestechen.
Tja, einfach gute, interessante, vielseitige Podcasts machen.
Ja, da werden jetzt 99,9% der Podcaster sagen, ja, logisch, machen wir doch.
Naja, da gibt's so, was ziemlich einfach ist. Wie viele Podcasts gibt die, was gibt es schon, die machen Ähnliches wie ihr? Wenn da irgendwie eine Zahl über 5 oder 10 bei rauskommt, dann ist es wahrscheinlich nicht so ganz so einzigartig und interessant.
Also ihr wollt etwas Einzigartiges und Interessantes. Also interessant ist klar, aber einzigartig soll, möglichst einzigartig sollte er sein.
Ja, wenn er einzigartiger, also wenn es halt davon nicht schon 5 weitere gibt, die täglichen Netznews durchkauen, dann ist es natürlich interessanter.
Also keine Technik-Podcasts in dem Sinn.
Okay. Hat sich erledigt.
Das habe ich jetzt akustisch nicht so ganz verstanden.
Ich habe gesagt, das hat sich dann erledigt. Einen weiteren Apple-Podcast würdet ihr wohl nicht aufnehmen. Also bin ich raus aus der Nummer.
Ja, oder du erklärst mir, was deinen Apple-Podcast so besonders macht, dass wir den auch, dass das eine Bereicherung für unser Programm darstellt.
Und da sprechen wir denn mal offline
drüber. Das können wir gerne tun, ja.
Das ist aber gerade interessant gewesen.
Ja, ja. Ich muss ja gerade noch den Blankoscheck ausstellen.
Aber dann stehen wir ja als Magazin-Podcast ja relativ gut da. Also, da gibt es nur ganz wenige, scheinbar. Das ist doch ziemlich einzigartig. Da hätten wir gute Chancen bei euch, oder? Aber der Inhalt ist scheiße, oder was?
Dann gibt es so einen anderen Punkt noch. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass relativ selten Interview-Podcasts gut live funktionieren. Also ich habe da schon 2, 3 gesehen, ohne mich jetzt groß an Namen zu erinnern, die halt versucht haben, wirklich Interview-Podcasts auch live zu senden und oder die angefragt haben, Account bekommen haben und dann meinten, ja, irgendwie passt das doch nicht oder es halt einfach nur nicht geschafft haben, mal eine vernünftige Sendung live zu senden. Deshalb ist das so ein bisschen der Knackpunkt bei euch, wo ich sagen würde, na, da muss man nochmal genau überlegen, ob man das macht.
Ja gut, also seit heute wissen wir, dass gewisse Mitbewerber, sage ich es mal, wir kommen da noch detailliert darauf zurück, jetzt auch anfangen, Interviews zu machen. Also jetzt müssen wir unser Konzept sowieso umstellen. Also wirst du wahrscheinlich unser letzter Interviewgast sein. Damit ist das ja auch dann vom Tisch.
Oder? Ja.
Ja. Also wir haben Chancen, okay.
Aber du möchtest ihn jetzt auf irgendwas festnageln.
Klar.
Back to Stammtisch.
So kriegen wir nie wieder Interviewpartner, wenn du ihn jetzt so ans Kreuz nagelst. Das geht doch nicht. Aber da habe ich jetzt nochmal eine Frage zu. Es ging das Gerücht um, jedenfalls wurde es mir zugetragen, dass bei euch auch die ausstrahlenden Podcasts Mitrederechte haben bezüglich der Neuaufnahmen. Ist das korrekt oder stimmt das nicht?
Also ich habe da vor einiger Zeit mal so ein Review-System gebaut, wo wir halt alle ernsthaften Anfragen mehr oder weniger zur Diskussion stellen und da kann dann wirklich jeder, der irgendwie Server stellt oder da schon einen Podcast sendet, mal seine Meinung hinterlassen, wie der Podcast so technisch, audiotechnisch, inhaltlich seiner Meinung nach ist. Und anhand dessen orientiere ich mich dann meistens, entweder zu sagen, ja, der passt zu uns oder der passt nicht zu uns.
Okay, das erklärt dann einiges, ja.
Was mich noch ein bisschen irritiert an und für sich ist ja die ganze Live-Podcasterei, das ist so ein Trend. Ich weiß nicht, mir erst aufgefallen seit 1,5, 2 Jahren so. Also es gab schon vorher einige, aber so richtig zum Trend wurde das so etwa 2 Jahren. So, und seither muss fast jeder Podcaster irgendwie live podcasten. Und an und für sich widerspricht das ja am Podcast-Gedanken, weil ein wichtiger Punkt beim Podcast ist doch das zeitsouveräne Hören und so weiter und so fort. Wieso dieser Trend? Also gehen wir da nicht immer mehr Richtung Radio?
Naja, Radio hat ja immer noch eine viel festere Struktur. Das heißt, im Radio hast du dann ja immer noch deine 1 oder 2 Stunden und alle Stunde mal einen Nachrichtenblock drinne. Solche Vorgaben machen wir überhaupt nicht. Ich denke mal, dass die Vorteile durch das direkte Feedback aus dem Chat halt einfach viele dazu bewegt, da mitzumachen. Natürlich sammelt man da wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Art von Hörer ein, die halt einfach nur zu Hause sitzen und halt direkt oder wenn sie halt sehen durch die App oder durch einen Bot im IRC, dass da gerade eine Sendung anfängt, dann schaltet man da eher mal rein, als sich aktiv irgendwie Podcast-Client zu suchen, die URL zu den Podcasts zu suchen, den Client zu tun, das runterladen zu lassen und so weiter.
Wieso gibt es eigentlich nicht mehr so Dienste wie Xenim?
Das weiß ich auch nicht.
Aber es gab ja da mal einen, der ist aber auch wieder verschwunden, wo ich finde, ist ja eigentlich komisch. Also ich weiß nicht, ob du irgendwelchen Kontakt mit denen hattest oder so, aber weil es ist im Trend. Und wenn es im Trend ist, kann es ja eigentlich nur sein, dass er sie, was auch immer, die Gruppe, überfordert war nachher. Oder ist es ein finanzielles Problem? Oder wo denkst du, wo liegt die Hauptschwierigkeit? Technisch, finanziell oder um so einen Dienst aufzumachen?
Man sollte natürlich finanziell nicht am letzten Limit schon leben. Also die 40, 50 Euro im Monat für so einen Server sollte man schon irgendwo übrig haben. Aber das Hauptproblem ist, denke ich mal, in der Zeit. Also einfach, dass man genug Zeit hat, sich um die Konfiguration und Administration von dem Server und der Betreuung der Podcaster oder wer auch immer da sendet, zu kümmern.
Darf man fragen, wie hoch das sein Aufwand etwa ist? Wie viel Zeit investierst du da?
Wenn ich es weiß, kann ich es auch sagen.
Ja, so im Schnitt. Was schätzt du etwa?
Also das ist relativ schwierig zu schätzen. Ich denke mal so 2, 3, 4 Stunden in der Woche gehen da locker drauf, wenn ich nichts weitermache. Und wenn ich mich dann hinsetze und das aktiv weiterentwickle, dann ist das halt dementsprechend mehr. Also das ist halt relativ schwierig zu schätzen, weil das meistens mal hier 5 Minuten und da 5 Minuten und hier nochmal kurz eine Frage beantworten oder da nochmal was einstellen oder sowas ist. Ja, man muss halt nur halt immer genau dann auch zur Stelle sein, wenn einem Podcaster auffällt, hier geht irgendwas nicht. Woran liegt's denn?
Aber jetzt fällt mir gleich auf, wahrscheinlich machen die meisten das so, dass sie wenigstens einen Hörer haben, nämlich dich. Weil wir wissen ja jetzt, dass du privat sonst keine Zeit hast, um Podcast zu hören. Also ist es ja wahrscheinlich am idealsten, man bereitet sich schlecht vor, hat nachher Schwierigkeiten, dass du hilfst und so haben wir wenigstens einen Hörer, der zuhört. Ist doch eine logische Theorie, oder nicht?
Ja, das klingt fast bestechend logisch, aber ich muss nicht immer zuhören, um helfen zu können. Ich mache das in der Tat auch in den seltensten Fällen. Also bei Leuten, die tagsüber irgendwie podcasten, da kann ich mich ja zwar mal schnell irgendwie von Arbeit auf den Server einloggen und nochmal eine Kleinigkeit verstellen, aber ich werde da nicht anfangen, noch den Podcast dann anschließend zu hören.
Also doch kein zusätzlicher Hörer. Naja.
Leider nein.
Du hast gesagt, es ist eigentlich nicht so wahnsinnig aufwendig, da auch ein Streaming-Server-Dienst anzubieten. Mal Zeit und natürlich Know-how und so weiter. Aber eben, MapMap, weißt du was an, wieso das die aufgegeben haben? Und ja, ist jetzt immer sehr gefährlich. Ich habe so das Gerücht gehört, dass es da vielleicht einen gewissen Konkurrenzkampf gab, den ihr gewonnen habt. Sagen wir das mal so. Oder ist das ein absolutes Gerücht?
Das ist natürlich ein absolutes Gerücht. Nein, ich habe mit den Leuten von MöbMöb eigentlich relativ wenig zu tun gehabt. Was ich so gehört habe, scheiterte es bei denen genau an dem Punkt, dass sie einfach keine Zeit mehr hatten, sich da weiter um das Projekt zu kümmern. Und dann halt irgendwann keiner mehr den Server bezahlt hat und irgendwann war es dann halt offline. Bezüglich Konkurrenz, naja, MöbMöb war ja schon viel offener für neue Podcaster, als wir das jetzt waren. In dem Sinne habe ich das eigentlich eher als Ergänzung zu unserem Angebot gesehen, als wirkliche Konkurrenz. Ich auch ein bisschen schade, dass die dann nicht mehr dann da sind, um das halt zu machen, was sie gemacht haben.
Also ihr wärt grundsätzlich gesehen offen dafür, dass es da absolut auch noch mehrere Anbieter geben würde auf dem Markt?
Ja, natürlich. Ist ja auch so, dass wenn es mehr gibt, dann muss man sich halt auch ein bisschen motiviert, das halt auch mehr dann vom eigenen Service zu bauen und den weiter nach vorne zu bringen.
Aber wie läuft das eigentlich ab? Also bei einem Podcast, ihr habt da ja so eine Maske so im Intranet. Der Podcaster braucht einen Icecast-Client, dort in diesem Icecast-Client wird nachher die Adresse von Xenim angegeben und damit die Daten mal auf euren Server kommt. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also der muss im Prinzip bloß die Adresse von dem Server, seinen Nutzernamen und ein Passwort eingeben. Ja, kann dann im Prinzip auf Senden drücken. Und wenn dann alles funktioniert, was gerade funktionieren soll, dann taucht das irgendwann auf der Webseite auf, wird halt über Twitter und die App angekündigt und die Hörer können das dann hören.
Also das ist theoretisch eigentlich, wenn man es richtig macht, fast vollautomatisch. Also ich muss einerseits die Serveradresse, dass der Stream überhaupt rüberkommt, und nachher muss ich noch auf der Maske eingeben, welche Folge, die ich vielleicht vorher promotet habe oder nicht, und dass das Logo kommt und so weiter, dass das nachher automatisch promotet wird auf Twitter etc. Aber das ist alles automatisch eigentlich, wenn ich es richtig mache, oder?
Ja.
Okay. Also du musst da nicht da sitzen, wenn das irgendwie ist oder irgend sowas, also Knopfdruck und los geht's.
Nein, glücklicherweise nicht mehr. Also in der Anfangszeit, wo ich noch das alte System hatte, da war das wirklich so, dass die Hörerzahlen, ich glaube, auf 3 Stunden irgendwann eingestellt waren und am Ende der Sendung habe ich dann die Grafik manuell rüber ins Archiv kopiert. Das ist zum Glück schon seit längerem automatisiert.
Was für eine Bandbreite brauche ich, dass ich euch den Stream rübergeben kann?
Ja, im Prinzip die Bandbreite, die auch die Hörer brauchen, um es zu hören. Also die meisten Podcaster haben eigentlich in der Vergangenheit um 128 Kilobit gesendet und jetzt ist es, warum auch immer, nehmen die meisten nur 96 Kilobit und das ist dann halt die Bandbreite, die man dafür braucht. Und natürlich, das Allerwichtigste ist, Internetverbindung sollte stabil sein. Also sobald da einmal kurz die Verbindung weg ist, reißt halt der Stream ab. Da haben wir auch noch nichts für gefunden dagegen.
Und wenn der Stream abreißt, ist das immer das Problem, dass ich dann meinen Client wieder neu starten muss. Ist das immer noch so? Früher war das so, als ich auch noch gestreamt habe.
Also der Icecast-Client vom Podcaster, der das sendet, der dürfte das automatisch neu starten. Aber der Hörer, der muss im Normalfall dann nochmal wieder auf Play drücken, wenn der Stream wieder da ist.
Nur noch der Hörer. Früher war es auch so, dass ich als Sender neu starten musste. Jetzt muss es nur noch der Hörer machen.
Also die meisten Clients müssten das automatisch machen. Also ich kenne da natürlich nicht alle, weil ich in den seltensten Fällen selber was sende, aber so die bekanntesten müssten das automatisch machen.
Auf eurer Webseite sieht man ja auch, ihr arbeitet eng zusammen mit Real Life Radio.
Das mit dem Real Life Radio, das ist eigentlich eine Idee, die es schon wesentlich länger gibt, als es das Real Life Radio Projekt jetzt gibt. Also einfach alle Podcasts nehmen, die es halt schon so veröffentlicht wurden und darin abspielen, damit man halt, wenn man einfach mal so sein WLAN-Radio anschaltet, in einen interessanten Podcast reinhören kann, idealerweise noch was Neues entdeckt. Das stand halt auch auf meiner To-Do-Liste mal, aber es war halt technisch relativ schwierig umzusetzen, weil man halt irgendwo Platz braucht, um die ganzen Episoden runterzuladen und so weiter. Und glücklicherweise kam dann vor, ich weiß es gar nicht genau, so 1 bis 2 Jahren das Real Life Radio mit einer Umsetzung dieser Idee um die Ecke. Und die haben wir dann natürlich offenen Armen empfangen und mit bei uns integriert.
Wie eng ist da die Zusammenarbeit? Also man sieht das auf der Webpage. Wie ist das technisch integriert oder ist es überhaupt technisch integriert oder sind es 2 total separate Dinge oder wie ist das genau?
Also das Real Life Radio betreibt seinen eigenen Icecast-Server, über den auch die Hörer bedient werden. Bei uns landen eigentlich bloß so ein paar Metainformationen, also läuft der Stream gerade und welcher Podcast läuft da drauf gerade und wie viele Hörer haben die? Also viel mehr Interaktion gibt es da eigentlich nicht.
Könnt ihr euch noch weitere Kooperationen mit solchen Projekten vorstellen? Hast du dann auch mehr im Hinterkopf, dass du schon sagtest, oh ja, das müsste ich eigentlich schon länger und da gibt es eigentlich schon was oder irgend sowas? Weil mir kommt jetzt einfach so, mit der Hörsuppe habt ihr ja eigentlich auch eine Art Kooperation, weil das war ja so lang, das klingt jetzt negativ, so meine ich das gar nicht, aber eigentlich war es so lang eure Programmzeitschrift, oder?
Ja, also ich greife natürlich auch, unterhalte mich mit dem Easy natürlich auch öfter mal über diesen und den Podcast, was er da so von eine Meinung von hat. Und natürlich macht er im Prinzip ja eine Programmzeitschrift, wie du das gerade sagtest. er steckt da halt viel mehr manuelle Arbeit rein, als wir das so machen könnten. Für andere Projekte kann ich, sobald es irgendwie sinnvolle Ergänzungen gibt, kann ich mir da durchaus auch Zusammenarbeiten vorstellen. Also was noch so ein bisschen in der Pipeline steckt, ist bessere Integration von den Shownotes. Also dass da irgendwie entweder Links auf das Pad oder die fertigen Shownotes dann einbinden. Das müssen wir sehen, wie man das genau umsetzt. Aber das würde ich auf jeden Fall noch gerne machen. Zum Thema Auphonic habe ich das auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Eigentlich so, dass das vollautomatische Podcasten ist dann noch die Vision. Also, dass man dann die Aufzeichnung, die wir eh bei uns haben, noch direkt zu Auphonic schiebt. Aber das ist noch ein bisschen Arbeit.
Habt ihr euch schon mal überlegt, so via Mumble-Server oder Teamspeak oder so irgendwas, das zu integrieren? Also, dass ich so quasi im Mumble einfach anstatt, dass ich hier jetzt Rekord drücke, dass das direkt zu euch geht? Also, dass direkt vom Mumble-Server ein Stream auf den Icecast-Server von euch geht?
Ja, das ist durchaus auch eine Idee. Die ist halt, schwirrt auch schon seit längerem umher. Und als ich das PodWG-Projekt da gesehen habe, kam mir wieder die Erinnerung an diesen To-Do-Punkt. Das wäre natürlich auch ganz schön, aber da fehlt es irgendwie noch an direkter Software. Also soweit ich das jetzt überblickt habe, gibt es an brauchbaren Mumble-Clients halt bloß das grafische Interface und das ist halt für so eine Server-Integration nicht sonderlich gut geeignet. Also wer da irgendwie noch Interesse hat, ich habe da mal angefangen, auch mit Python so einen Client zu schreiben für das Mumble, der möge, kann sich auch gerne melden und da noch ein bisschen dran weiterbasteln.
Was für den Sven?
Das ist definitiv was für den Sven und da sind ja auch noch einige Programmierer in der Gegend herum. Das könnte sicher sehr interessant sein, da eine Kooperation zu machen. Also dann wird es wirklich für nicht technisch Affine wirklich sehr simpel. Also die gehen dann auf den Mumble, drücken einen Knopf und dann einerseits geht das live raus und so, dann könnte das natürlich auch automatisch auf Auphonic gehen. Oder? Also ich denke mir auch für Podigy zum Beispiel könnte das auch eine interessante Geschichte sein. Weil die könnten das natürlich nachher gleich automatisch wieder integrieren in das Ganze. So, dass wirklich die Großmutter anfangen kann zu podcasten. Wie sieht es eigentlich so mit der wir sind ja so schon ein bisschen in der Zukunftsplanung drin, was da noch so alles machbar ist. Was ist von Xenim her? Was steht da so in nächster Zeit an?
Das System hat immer noch so seine kleinen Ecken und Kanten. Die sind natürlich irgendwie noch auszuräumen. Was auch schon länger eine Vision ist, ist halt das Rekodieren der Streams auf einem Server. Also der Podcaster sendet das in einer Bandbreite dahin und es wird in noch ein oder zwei niedrigeren Bandbreiten dann den Hörern zur Verfügung gestellt. Das ist noch so eine Idee. Ja, dann die weiteren Interaktionen ausbauen. Das Webinterface, das die Podcaster nutzen, das ist offenbar noch nicht intuitiv genug. Da müssen wir uns auch noch ein paar Gedanken machen. Die Webseite ist für Mobilgeräte, glaube ich, auch noch nicht so toll.
Ich denke mir auch für grafisch orientierte Leute gibt es da noch ein bisschen Optimierungsbedarf.
Ja, wer sich da berufen fühlt, wir sind das nicht.
Also ihr wärt offen dafür, hey, wer Lust hat, sich da mal so, also und natürlich auch die Kenntnisse hat, weil so einfach ist das nicht, da etwas zu tun, da seid ihr mit offenen Hände da.
Ja, durchaus.
Was wünscht ihr euch konkret jetzt von euren Kunden? Also ihr habt ja zwei Arten von Kunden, einerseits den Podcastern, andererseits den Hörern. Also wenn du jetzt so einen Aufruf machen kannst in die Millionen Leute, die uns zuhören, was sollen die euch bringen? Wie können die euch unterstützen?
Dass sie sich einfach bei uns melden, wenn ihnen irgendwie auffällt, dass unsere Webseite irgendwie komisch aussieht, da in ihrem Browser da irgendwas total verzerrt ist oder die sonst irgendwelche Wünsche für Verbesserungen haben, was uns einfach nicht auffällt, weil wir da natürlich nicht ganz so oft wie die Hörer auf unserer Webseite rumklicken.
Und von den Podcastern wünschst du dir auch wahrscheinlich, dass sie einfach mal das
Video. Ja, sehen. Einerseits das und natürlich das gleiche Feedback. Wo hakt es? Was würden sie gerne besser gestaltet haben? Was ist irgendwie unintuitiv zu bedienen? Da einfach mal sich kurz melden. Es nicht im Podcast sagen, weil ich, wie gesagt, nicht alle Podcasts, die da so drüber gesendet werden, hören kann. Weil dann komme ich zu nichts anderem mehr, sondern einfach mal eine Mail schreiben oder auf irgendeinem anderen Kanal sich melden.
Das ist doch schön. Auch wir hätten gerne mehr Feedback. Da sind wir nicht die Einzigen, die das gerne hätten.
Okay, jetzt wissen wir eigentlich schon sehr viel über Xenim. Auch, dass wir unser Konzept zuerst ändern müssen, dass wir auch dürfen. Gibt es sonst noch, also Frage an meine Mitmoderatoren, ist euch jetzt Xenim absolut klar? Oder habt ihr noch Fragen?
Absolut klar, würde ich jetzt nicht ganz sagen, aber meine Fragen sind zu 95% gedeckt. Und über den Rest muss ich mir nochmal im Nachhinein Gedanken machen.
Also das heißt, Robert muss sowieso wieder mal vorbeikommen.
Das wollte ich damit indirekt sagen. Ja.
Wenn er sonst schon nicht podcastet, bei uns kommt er nicht darum herum. Also wir können es einfach so sagen, wenn er uns dann nicht aufnimmt, dann muss er auf jeden Fall bei uns vorbeikommen, um das zu erklären.
Das wäre mal eine ganz neue Art, ja.
Dann kommen wir doch zu unseren Highlights. Wir fangen natürlich wie immer an mit unserem Gast. Was war dein Podcast-Highlight? Hast du doch, auch wenn du vorher gesagt hast, du hörst eigentlich fast nie Podcast, aber ich bin überzeugt, irgendwo hast du sicher auch einen Lieblingspodcast.
Natürlich höre ich auch ab und zu Podcasts und einige wenige auch relativ gerne. Und da auf der ersten Stelle steht eigentlich immer die Märchenstunde mit Björn Grau und dem Max Winde. Und die würde ich hier mal als Highlight nennen.
Ist natürlich ein Begriff, den kennt man. Und mir persönlich gefällt an diesem Podcast vor allem, dass es sehr viel auch im Vor- und Nachgespräch und drumherum eigentlich gar nicht ums Märchen geht. Das gefällt mir sehr. Aber auch die Märchen sind sehr interessant. Also ihre Kommentare und Überlegungen über gewisse Märchen finde ich echt spannend. Würde ich sehr gerne, ja. Gut, Martin, hast du auch ein Highlight diese Woche?
Ich habe auch ein Highlight. Was nichts in dem Sinn mit dieser Woche zu tun hat, sondern generell ist wieder mal ein YouTube-Channel. Es hat sich bei mir irgendwie ein bisschen eingebürgert in den letzten Malen. Es geht um den YouTube-Channel vom reisewerk.ch. Das ist der Schweizer Reiseblogger, den es gibt. Das ist ein guter Kollege von mir, der fleißig auf der ganzen Welt unterwegs ist, mal schnell irgendwie für 48 Stunden nach Indien geht, da zum Taj Mahal und wieder ins Taxi steigt Richtung Flugzeug und zurück. Oder irgendwie mit einer Horde Blogger nach Südafrika geht und da einen riesen Wirbel im Social Media ausgelöst hat mit x Millionen Tweets, die da durch die Welt gingen und alles Mögliche. Und auch sonst, also seine Art zu filmen, seine Art, die Videos zu machen, zu schneiden, sind einfach genial. Und den möchte ich gerne empfehlen.
Klingt spannend, aber auch stressig, oder nicht? In 48 Stunden Taj Mahal besuchen?
Ja, er liebt es zu reisen und von dem her stressig. Es gibt schon immer wieder so brenzlige Situationen, ja, die man dann mitbekommt, wenn man ihn ein bisschen besser kennt, wo es dann doch auch ein bisschen stressiger wird, ja. Aber bis jetzt haben seine Projekte, das meiste zumindest, recht gut geklappt. Und eben, wie gesagt, zum einen auf seinem Blog gibt's ganz viel Interessantes zu lesen und auch sehr schöne Fotos. Er ist auch sehr guter Fotograf, wie ich finde. Und eben halt die Videos, die wirklich sehr genial sind. Ich muss ihn, kommt mir gerade wieder in den Sinn, nochmals ansprechen, dass er auch zu uns auf die Podunion kommt.
Unbedingt, also das klingt sehr spannend. Ja,
also musst du mal reinschauen, Rico, wenn du vor allem Asien, er hat vor kurzem Asien entdeckt. Er war auch irgendwie, also ganz fleißig und vor allem, muss einfach mal den Teil über Asien anschauen. Seine Reise durch China, wie die durchorganisiert war, das war ziemlich strub. Die wurden da mit Polizeieskorten, die ganzen Blogger quer durch alles geschauffiert und halt typisch China, aber dennoch eindrücklich.
Okay, werde ich reinschauen. Ich habe etwas ganz Ähnliches, allerdings nicht Video, sondern Audio. Nämlich den Urlaubspodcast. Der wird von Sebastian, Simon und Selina gemacht. Hauptsächlich eigentlich von Sebastian. Jetzt jeder, der uns ein bisschen verfolgt und so weiter, weiß natürlich jetzt sofort, welches Team das ist. Das ist nämlich das Team vom Truckercast. Also unsere lieben Transporteure. Die haben jetzt gefunden, auch sie haben zwischendrin Ferien. Und darum macht man natürlich als richtiger Podcaster natürlich auch etwas in den Ferien. Und darum ist der Urlaubspodcast entstanden. Und sehr spannend finde ich die Aussage von Sebastian. Er ist ein leidenschaftlicher Urlauber. Und das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Ich möchte auch leidenschaftlicher Urlauber werden. Nur noch Urlaub wäre doch schön. Er interviewt da Leute, und um das geht's eigentlich hauptsächlich, die in den Ferien waren und die darüber sprechen möchten, wie das so war und was sie für Erfahrungen gemacht haben, also wie war das Hotel, wie war das Arrangement und so weiter und so fort. Und das finde ich eine sehr gute Idee an und für sich, also vor allem seit wir so ein bisschen mitbekommen haben, dass so diese Bewertungsblocks und so weiter, die es da gibt, nicht so neutral sind, denke ich mir, ist so ein Podcast ideal dafür. Und natürlich auch jetzt ein Aufruf, und darum passt er gerade in die Zeit rein, weil die meisten von uns dürften jetzt auch wieder aus den Ferien zurück sein. Meldet euch bei Sebastian und gebt ihm doch ein Interview und erzählt was über eure Ferien und wie ihr das so erlebt habt. Unbedingt da mal reinhören und sich eben melden bei Sebastian. Und für alle so wie ich, die eben noch keine Ferien hatten, es ist auch wunderbar, da mal ein bisschen reinzuhören, so um Stress abzubauen. Also meldet euch dort unbedingt. Ich finde das ein sehr spannenden Podcast. Jetzt momentan, also zu dieser Zeit sind momentan 3 Folgen online. Es ist noch ein bisschen holprig, aber das kennen wir. Jeder Podcast braucht so seine Zeit, bis er reingeschliffen wird. Aber ich finde das ein sehr vielversprechendes Projekt, der Urlaubspodcast. Dann habe ich noch einen zweiten heute. Den dachte ich eigentlich gar nicht, dass man den vorstellen muss. Ich habe ihn auch schon ewig in meinem Podcatcher und höre ihn begeistert zu, wenn er was bringt. Wie die meisten mitbekommen haben, waren wir von das Podcast-Team in Köln am Podcaster-Barbecue. Also fast das ganze Team war da. Und da haben wir sehr viele weitere Podcaster kennengelernt, unter anderem auch Mikey von Mikeys Podcast-Show. Und für mich ist das so ein Urgestein, das eigentlich schon ewig sendet und den man einfach kennen muss, mir um sehr gefällt. Aber Raiden fand, was kenne ich nicht? Und das ist vor allem faszinierend, da beide aus dem fränkischen Lande kommen und die kannten sich nicht. Und darum dachte ich, darum muss ich den heute mal vorstellen, weil wer Mikeys Podcast Show nicht kennt, der hat was Großes verpasst. Jetzt bei der Beschreibung ist es ein bisschen schwierig, weil er ist so irgendwie sehr informativ, leicht chaotisch, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Jetzt werden die meisten Leute denken, ja, das passt ja irgendwo zu 95% der Podcasts. Ja, nur der Unterschied ist, Mikey ist es wirklich, die anderen behaupten das nur von sich. Hört da unbedingt rein, es ist wirklich einer meiner absoluten Favoriten.
Den kann ich auch ganz schwer empfehlen, das war einer meiner fast ersten Podcasts, die ich entdeckt habe und auch regelmäßig gehört habe und bis jetzt noch tue. Eben wie du gesagt hast, wenn er kommt, ja.
Ja, also bei mir ist er sicher auch unter den ersten 10, 20 Podcasts, die ich entdeckt habe. Ist auch eine der Schuldigen, wieso, dass ich jetzt podcaste. Also wenn, für alle Leute, die sauer sind, seid nicht auf mich sauer, seid auf ihn sauer. Er ist schuld.
Endlich habe ich einen Schuldigen.
Jetzt wissen wir, Tobi, wo wir uns bestimmen.
Tobi, du hast auch etwas mitgebracht.
Ja, was ganz Kleines. Also, ich möchte jetzt nicht unbedingt ein Projekt hervorheben, weil das Projekt sollte eigentlich schon jeder kennen. Ich möchte mal eine einzelne Podcast-Folge hervorheben, und zwar die Comeback-Folge von dem Christian von der Hörsuppe. Die ist gestern erschienen. Er hat es selbst als Eingliederungsmaßnahme beschrieben und hat sich dann wieder zurück aus der Babypause gemeldet. Und was mir ganz besonders gut gefallen hat, dass er unsere Magazinfolgen oder unser Magazinformat sehr gut kritisiert hat oder sehr gut bewertet hat. Das hat mir gefallen. War auch irgendwo logisch, weil die Formate uns sich etwas ähneln. Um das mal dezent auszudrücken. Und interessant finde ich es auch, dass er jetzt mit Interviews in seinem Format fortfährt oder nicht fortfährt oder jetzt auch mit Interviews anfängt. Ja, das ist sozusagen ein Podcast, der uns begleitet, sowohl inhaltlich als auch vom Format, finde ich persönlich interessant und schön. Was mir weniger gut gefallen hat, dass er das Podcasting, also auch ein Format aus unserem Haus sozusagen, nicht so gut bewertet hat, aber okay, das ist eine reine Geschmackssache. War ich ein bisschen traurig, weil ich doch weiß, dass hinter dieser Produktion, weil sie doch sehr aufwendig ist, auch eine Menge Arbeit hintersteht, hat mich das ein wenig traurig gemacht. Aber okay, es war wenigstens eine ehrliche Meinung und das wissen wir auch zu schätzen. Das war mein kleines Highlight.
Als Vertreter des Podcast-Ding-Teams, herzlichen Dank für dein Bedauern. Aber so schlimm fand ich das gar nicht. Also er hat ja gesagt, es spricht ihn nicht an. Mal inhaltlich denke ich mir, das macht absolut Sinn, dass es ihn nicht anspricht. Wäre auch komisch, wenn es ihn anspricht. Also wenn wir über WordPress sprechen, naja, also ich behaupte, er beherrscht WordPress wahrscheinlich im Schlaf. Dass ihn das langweilt, ist mir klar. Mich hat ein bisschen verwundert, dass er fand, er hätte lieber die Informationen trocken. Und ich schätze ja die Hörsuppe gerade, weil sie selbst auch nicht trocken ist, sondern sehr unterhaltsam und ja, fantasievoll und ausschweifend und. Ja, fand ich irritierend. Aber was mich wirklich total geschockt hat und was eigentlich heißt, wir müssen aufhören. Weil er hat gesagt, eigentlich empfiehlt er das Magazin so, dass er könnte eigentlich aufhören und die Leute könnten zum Magazin gehen. Und das geht natürlich gar nicht.
Also müssen wir aufhören, damit er nicht aufhört.
Genau.
Es ist ein Teufelskreis.
Also es ist, wir haben keine andere Chance jetzt, als aufzuhören, sonst hört er auf und das kommt nicht in die Tüte.
Tja, da muss man mal selbstlos sein an dieser Stelle, ne?
Ja, eindeutig. Also wir werden im Nachgespräch das detailliert durchdiskutieren.
Einen kleinen Punkt habe ich noch zu der Hörsuppe. Ich habe ihn wie immer gehört mit meiner größeren Tochter, also 4-jährigen Tochter, und sie hat ihm gesagt, Scheiße sagt man nicht. Irgendwann so im letzten Drittel hat er zu was Scheiße gesagt, dann hat mich die Kleine mit großen Augen angeschaut und sagt, gell Papa, Scheiße sagt man nicht.
Ja gut, er ist in der Reha, darum.
Einfach so als werdender Papa langsam dran gewöhnen, weil eben unsere Tochter, die hört jedes Wort, was man nicht sagen muss und hebt es immer hervor. Deshalb auch das, weil es kam aus dem Boxen und gell, Papa?
Ja, Christian, da kommen schwere Zeiten auf dich zu. Aber wir sind gespannt. Dann zu meiner klassischen Schlussfrage. Haben wir noch Themen?
Nein.
Nein. Ich nicht mehr. Also ob du jetzt noch fertig hast, das weiß ich nicht.
Ich hätte noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Ich würde mich nochmal gern bei dem Cornelis Carter für die Unterstützung bei der Audiotechnik bedanken.
Das musst du natürlich jetzt ein bisschen ausführen. Zuerst musst du mal erklären, wer ist Cornelius überhaupt, weil wenn du ihn schon erwähnst, dann müssen wir ihn natürlich auch gleich promoten.
Ja, richtig. Der macht den auch nicht schlechten Podcast Schöne Ecken.
Auch nicht schlechten, also den Spitzenpodcast Schöne Ecken.
Und aufgrund der geografischen Nähe habe ich einfach mal bei ihm angefragt, ob er mir als Nicht-Podcaster mal mit halbwegs vernünftigen Mikros und was sonst noch dazu gehört aushelfen kann, damit ich hier mit euch ein audiotechnisch auch brauchbares Interview führen kann. Und dafür nochmal danke.
Aber jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Ich stelle mir doch einfach vor, wenn ich so den schönen Ecken-Podcast höre, die sind da immer unterwegs und so mit, ich habe mir das immer vorgestellt, so mit einem tragbaren Aufnahmegerät, so die kleinen Dinger. Hast du so eins von ihm bekommen?
Nö, ich habe hier so ein relativ stabiles Mikro, was, keine Ahnung, wofür die das sonst verwenden, aber...
Also die schleppen doch keine Mikros irgendwo, wenn sie herumgehen, mit sich herum. Also
das wäre ja riesig. Meinte er, nimmt er auch sonst so zum Sofa-Podcasten und das wäre wohl ausreichend.
Okay, also wenn Schöne Ecken im Moment keine Homestory macht oder sonst irgendwas, dann sind wir
genau.
Schuld. Und wir sind ja nicht schuld, sondern Mike ist schuld und jetzt haben wir so alles Schöne abgenommen.
Genau, im Zweifelfall sind wir immer schuld.
Okay. Dann verabschieden wir uns wieder mal einerseits von unseren Hörern und auch von unserem Gast. Robert, vielen Dank, dass du da warst und dir einen schönen Abend.
Das wünsche ich ebenfalls.
Dann verabschiede ich mich natürlich auch von meinen Mitpodcastern, einerseits von Tobi.
Und ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
Und natürlich auch von Martin.
Da schließe ich mich an und wünsche einen schönen Abend.
Und damit natürlich auch zu unseren Hörern. Weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Tschüss. Magazin von Podunion, die Podcast-Community.